Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge unseres Medienrot-Podcasts, denn wir begrüßen heute Sven Oswald, dessen Stimme vielen wohl bekannt sein dürfte. Denn Sven Oswald arbeitet seit 25 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Er gilt als Multimedia-Experte und moderiert seit über 20 Jahren die sonntägliche Radio 1-Sendung 2 auf 1. Er ist auf diversen wissenschaftlichen Kongressen und Podien sowie auf Bühnen unterwegs. Sven, hallo, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich bei euch mitmachen darf. Hallo.
Sehr gerne, das wird spannend, denn wir wagen heute mit dir ein kleines Technikexperiment. Normalerweise zeichnen wir unsere Podcasts mit einem kleinen mobilen Podcast-Studio auf. Das heißt, ich habe eigentlich so einen kleinen Rekorder, mit dem ich das alles aufnehme. Das ist heute anders. Heute läuft unsere Aufzeichnung über Riverside, ein Online-Podcasting-Tool, zu dem Sven uns eingeladen hat. Vielen Dank, Sven, dass du mit uns dieses Technikexperiment und diesen kleinen Exkurs machst. Kannst du unseren Hörerinnen vielleicht das Tool kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal grundsätzlich würde ich versuchen, einen Podcast auch immer so aufzunehmen, wie ihr das macht. Ich vermute, ihr habt wahrscheinlich auch so ein Zoom H6 oder so ein Aufnahmegerät, womit man rumläuft und verschiedene Mikros anschließen kann, einfach weil es ja doch mehr menschelt, wenn man sich live trifft. Aber man hat ja manchmal Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, die irgendwo in der Weltgeschichte verstreut sind und man kann sich nicht direkt mit ihnen treffen. Und da habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, das Ganze in Anführungszeichen remote zu machen und bin eben über Riverside gestolpert. Es gibt ja ganz viele digitale Lösungen. Das Besondere bei Riverside ist, wir, liebe Nicole, wir sehen uns jetzt, ne? Wir gucken uns an. Das heißt also, wir haben eine Kamera aktiviert. Das wird aber gar nicht aufgenommen, weil wir einen Audio-Podcast machen. Das heißt, es werden nur die Tonspuren aufgenommen. Und das Besondere ist jetzt gegenüber Zoom und Teams und was man da sonst so machen kann, die Audiospuren werden einzeln dezentral aufgenommen. Also auf deinem Rechner, Nicole, wird gerade dein Audio aufgenommen und auf meinem Rechner wird gerade meins aufgenommen. Und das wird dann sukzessive in die Cloud geladen, also auf die Plattform von Riverside. Und dann habe ich zwei getrennte Audio-Files, die in bestmöglicher lokaler Qualität aufgenommen sind. Also wenn es im Netz mal einen Spratzer gibt oder irgendwie einen Ausfall oder auch mal ein Delay, dann spielt es fürs Audio nachher gar keine Rolle. Und das ist der Riesenvorteil. Das heißt, ich habe zwei saubere Audio-Files jeweils von einem Mikrofon und kann dann nachher im Schnitt auch deutlich besser arbeiten. Und das, obwohl wir uns die ganze Zeit ins Auge gucken. Insofern finde ich, ist das ein tolles Tool, was es eben für mich, wenn ich Podcasts aufnehme und nicht irgendwie als Reporter unterwegs bin, sehr, sehr einfach macht, eben so zu agieren.
Ja, gerade jetzt im Rückblick auf die Pandemie, wo es ja sowieso schwierig war, sich zu treffen und dann das schon eine echt charmante Variante
ist. Finde ich auch. Du siehst ja, wie kramig es bei mir im Hintergrund aussieht. Ich sitze hier im Arbeitszimmer meiner Frau, weil in meinem Büro drüben gerade mein Team am Brainstormen und machen ist und ich dachte, ich ziehe mich mal in die Ruhe zurück. Das Gute ist, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das ja nicht und wenn ich es nicht erwähnt hätte, würden die sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich gerade in einem professionellen Studio sitze. Aber das Gute ist, das braucht man ja gar nicht mehr, um einen Podcast zu machen. Man kann es quasi von überall für überall machen.
Ja, du siehst, ich versuche es zu verdecken, aber bei mir ist hier noch so ein bisschen Umzugschaos.
Ah, da fehlt ein Kleiderschrank, wa?
Da fehlt alles. Aber wir arbeiten dran.
Aber dafür ist es ein guter Klang, ne? Normalerweise hallen ja leere Räume sehr. Also das klingt sehr solide bei dir. Das heißt, beste Voraussetzung fürs Homestudio.
Sehr gut, sehr gut. Du hast jetzt schon die Vorteile schön für uns zusammengefasst. Wie einfach ist denn Riverside im Handling? Kriegt das jeder hin?
Ja, es ist total einfach. Also einer muss einen Bezahl-Account haben. Kostet nicht die Welt. Ich glaube, was sind das? Irgendwie $15 oder so im Monat. Also es ist wirklich nichts, was groß zu Gewicht fällt. Der kann dann verschiedene Studios in seinem Account einrichten. Wir sind jetzt hier in meinem Interview-Studio. Das ist immer, wenn ich so einzelne Interviews führe, die jetzt nicht in eine Podcast-Reihe gehören. Ich habe für meinen Wohn-Podcast ein eigenes Studio, für meinen Eco-Podcast ein eigenes Studio. Und da kann ich dann einfach einen Einladelink versenden. Der kommt dann per Mail und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Mein Gegenüber wählt sich entweder am Computer ein, über den Chrome-Browser am besten, dafür ist es optimiertes Tool. Die anderen gehen teilweise auch, machen aber manchmal Probleme. Oder zieht sich einfach die App runter auf dem Android- oder Apple-Smartphone. Das geht auch super komfortabel. Und dann muss mein Gegenüber eigentlich gar nichts machen, außer ein vernünftiges Headset anschließen. Da reichen auch schon Pixel Buds oder diese Earpods zum Beispiel, ne? Dann kann ich die Aufnahme von hier aus starten, also auch das Starten der lokalen Aufnahme auf dem Gerät gegenüber. und kann dann die Audio-Files easy peasy verwalten. Also das ist wirklich ein echter No-Brainer.
Das hört sich total gut an. Jetzt kennt man ja deine Stimme nicht nur aus dem Radio, sondern auch, du hast es angedeutet, aus diversen Podcasts. Mhm. Unter anderem Ups, We Did It Again.
Ja, das war ein schönes Projekt.
Das ist ein total schönes Projekt. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das auch die Zeitschrift teilweise mein Projekt war, fügt sich alles immer so zusammen. Und wie heißt es immer so schön? Berlin ist ein Dorf.
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber fürs ursprüngliche Yps bist du doch viel zu jung, oder? Das war doch meine Kinder-Jugendgeneration mit den geilen Gimmicks, die da drin waren, Taschengeld zusammensparen und Yps kaufen.
So sieht's aus. Aber so ein bisschen Retro geht auch in meiner Generation immer
gut. Das ist gut, ja. Die 80er kommen ja eh immer wieder. Ne? So.
Genau. Was macht für dich denn den Reiz des Mediums Podcast überhaupt aus? Ich unterstelle dir jetzt so eine gewisse Audioaffinität als Radiomann, aber...
Total gerechtfertigt. Das hat ganz viele verschiedene Ebenen. Ich bleibe erstmal bei der professionellen. Also ich mache seit über 25 Jahren Radio. Und ich mache auch seit über 25 Jahren mit Freunden und einer kleinen Firma, die wir gegründet haben, unter anderem Hörspiel- und Computerspielvertonung. Also mittlerweile nicht mehr, aber das haben wir vor vielen, vielen Jahren gemacht. Wir haben das erste interaktive Hörspiel fürs iPhone entwickelt, wo man also im iPhone mit kleinen Angaben entscheiden musste, wie die Story weitergeht. Aber als Hörspiel. Also ich bin extrem audioaffin und ich liebe Audio gegenüber Video, weil man die Fantasie mehr ansprechen kann. Also das ist halt so, ne, ich kann mit Geräuschen ganze Welten entstehen lassen, ohne die Bilder erzeugen zu müssen, was viel aufwendiger, komplizierter, teurer und auch nicht mein Ding ist. Mit Audio komme ich gut klar. Und ich hatte auch witzigerweise schon 2007 mit meinem Co-Moderator Daniel Finger und einem weiteren Freund, dem Ex-Onliner von Radio 1, dem Thomas Günther, eine Firma gegründet, die hieß PodProfit. Da war damals unsere Idee, Audio-Podcasts professionell, zum Beispiel für den Tagesspiegel und Co. täglich zu machen. Gut, wir waren 10 Jahre zu früh, ne? Wenn wir das Ding am Laufen gehalten hätten, hätten wir wahrscheinlich alle unsere eigenen Inseln, von denen wir Riverside-Aufnahmen machen müssten. Aber das ist so ein bisschen unser Fluch. Wir haben ganz gute Ideen und hören dann immer sehr früh auf. Die persönliche Ebene ist, ich habe schon in frühester Kindheit einen Kassettenrekorder gehabt und habe immer Hörspielkassetten gehört. Also ich habe nicht wirklich vorgelesen gekriegt, ich habe selber Lesen auch nicht so sehr gemocht, aber ich habe von Die kleine Hexe über das kleine Gespenst, über den kleinen Wassermann bis hin zu TKKG und John Sinclair eigentlich immer alles gehört. Also das heißt, Audio ist für mich schon immer das Entspannmedium und auch heute ist es noch so, zum Runterkommen und Einschlafen höre ich gerne Podcasts oder Hörbücher. Also eigentlich habe ich immer Stöpsel im Ohr.
Ja, ich bin auch ein großer Audio-Fan. Also ohne Radio finde ich es schwierig zu existieren. Welche Vorteile hat es denn für Unternehmen, Podcasts in ihren Kommunikationsmix zu integrieren, sei es jetzt als eigenen Podcast oder wenn man als Gast irgendwo eingeladen ist?
Jetzt ganz platt gesagt, erstmal die Reichweite beziehungsweise das öffentliche Interesse an dem Medium, weil unter uns Podcasts, es gab Podcasts schon lange, bevor es Streaming gab. Ne? Also die Idee eines Podcasts, wir gehen noch mal ganz zurück in die Annalen der Geschichte. Ja, Podcast, also iPod Broadcasting, so ist das Wort entstanden. Damals war die Idee, ich habe meinen iPod und wenn ich den mal an meinen Computer anschließe und dann lädt automatisch von dem Computer über den Podcast-Stream die nächste Folge auf den iPod und dann kann ich die hören, hey, wie toll, das ist ja quasi wie Radio mit Zeitverzögerung, so fing es ja an. Hat aber so gut wie kein Schwein gemacht, ne? Nur die allerwenigsten. Jetzt ist es so, jeder Hinz und Kunz kennt Podcasts, hört Podcasts. Es gibt Milliarden Podcasts, aber Milliarden Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das heißt, die Leute sind da. Und wenn ich jetzt ein spannendes Format habe oder ein spannendes Format entwickle, dann kann ich also ein wunderbares Unternehmer-Branding machen und kann dafür sorgen, dass die Stories, die in meinem Unternehmen wichtig sind, auch, ich sag mal, länger erzählt werden. Also länger als in jedem anderen Format, ne? Weil die Leute gerne zuhören. Und man hat, ich sag mal, man ist auf dem Audiokanal ja immer so im Teilfokus. Ne? Wenn ich jetzt ein Video mache, dann müssen die Leute hingucken, können eigentlich nichts anderes machen. Wenn die einen Podcast hören, können die dabei joggen, Auto fahren, keine Ahnung, im Fitnessstudio sein und so. Das heißt also, da habe ich viel mehr Möglichkeiten, ganz nah an die Menschen ranzukommen. Und ich finde, viel funktioniert auch über Stimme. Ich höre den Menschen und ich stelle ihn mir vor. Und eine Stimme wirkt eben auch. Und so kann man es auch schaffen, dass Unternehmen auf einmal menscheln, weil man die Menschen hinter dem Unternehmen hört. Und wenn man eingeladen wird in einen Podcast, der schon eine große Reichweite hat, ja super, das ist ja wie ins gemachte Nest setzen. Ne? Das ist großartig. Es ist wie ein Radiointerview, ohne einen öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Radiosender dahinter zu haben. Aber die Hörerschaft ist da. Klasse.
Ja, super. Du hattest es gerade schon angedeutet, den Mensch in den Fokus zu rücken. Das ist ja was, ich hole mal ein bisschen aus, denn du beschäftigst dich schon was länger mit dem Thema digitale Transformation, ihren Folgen und was das für unsere Zukunft bedeutet. Und dir ist dabei aufgefallen, dass der Mensch immer so ein bisschen aus dem Fokus rausrückt bei der ganzen Technikentwicklung. Das war, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch die Initialzündung für die Gründung deiner Agentur Candystorm PR. Was sind denn da eure Themen und Schwerpunkte, zu denen ihr beratet?
Also ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen, selber PR zu machen, weil ich ja selber als Journalist seit über 25 Jahren Radio mache. Und mich hat immer eins gestört. Ich habe ein Thema gefunden, wo auch immer, ob über Newsticker oder später im Internet oder eine Pressemitteilung, was ich super spannend fand. Also habe ich für meine Sendung recherchiert und dann ein Interview vereinbart, darüber berichtet, fand das alles toll, habe 3 Monate später nachgeguckt, was draus geworden ist, und ganz oft waren es so Kommunikationsblasen, da war nichts dahinter. Da habe ich gesagt, als ich die Chance gekriegt habe, das war am Anfang, habe ich es noch quasi als Einzelkämpfer alleine gemacht für ein Shoppingcenter hier in Berlin, einen laufenden PR-Vertrag übernommen, der lief noch 3 Monate, da habe ich gesagt, gut, da helfe ich euch, das mache ich weiter. Kommunikation habe ich ja gelernt in der Marketingabteilung bei Radio 1 und wir beschäftigen uns ja schon ewig auch mit dem Thema. Und da habe ich gemerkt, okay, man kann die Themen und auch die Möglichkeiten, die man hat, so drehen, dass man mit Kommunikation und PR die Welt ein bisschen besser machen kann. Das klingt jetzt so nach Gutmenschenzeug, aber am Ende ist es das auch. Weil was ich wollte, ist weniger Kommunikationsblasen und mehr mit den Budgets und Möglichkeiten, die in der Kommunikationsbranche drin hängen, bewegen und eben Dinge schaffen, die bleiben. Also von Synergien über Aktivierung von Menschen bis hin zu ganz plattem Spenden und Charity. Weil es gibt halt einfach viele Menschen, denen geht es nicht so gut. Und warum denen nicht helfen? Wenn wir obendrein auch noch eine schöne Geschichte erzählen, dann haben doch alle gewonnen. Also die Idee war immer, eine Win-Win-Win-Situation zu erschaffen. Und deswegen sind so Themen wie CSR oder auch, wenn es jetzt, wir arbeiten ja auch für einen Immobilienverband, ESG sind ja auch so Themen wie, können wir nachhaltig bauen und dafür sorgen, dass möglich ressourcenschonend gearbeitet wird. Und aber auch Charity und soziales Engagement sind für uns ganz, ganz wichtige große Themen. Und wir haben das große Glück bei unserem Kundenstamm. Wir sind eine sehr kleine Agentur, ganz bewusst. Also wir sind eigentlich nur 6 festangestellte Leute. Und ich will auch nicht, ich war schon mal größer vor der Pandemie, ich will auch gar nicht mehr wirklich wachsen, weil man so sehr flexibel und agil ist und jeder sich mit jedem Thema beschäftigen kann. Wir haben das große Glück, wir haben wirklich auch tolle Kunden, wo man merkt, die auf ihrem Gebiet selber mit den Möglichkeiten, die sie haben, Gutes tun und die Welt ein bisschen besser machen. Und dann fühlt sich das Arbeiten halt natürlich umso besser an.
Und wenn du jetzt sagst, dass der Mensch so aus dem Fokus rausgerät, weil wir umgeben sind von Schlagwörtern wie KI, Virtual Reality, wir kommen an diesen Technikthemen ja trotzdem nicht vorbei. Sie sind da.
Ist ja auch nicht. Müssen wir ja auch nicht.
Nö, müssen wir nicht, genau.
Also ich finde zum Beispiel, nee, genau. Also ich glaube halt, es ist ja immer die ganz, ganz große Angst vor Veränderung. Die treibt ja alle um. Ne? So, das ist ja, also es geht jetzt vom Beruflichen bis ins Private rein. Als es hieß, die Roboter kommen, hieß es, oh Gott, wir werden bald alle nicht mehr arbeiten. Ne? Als es dann heißt, jetzt kommt KI, heißt es, oh Gott, wir werden bald alle nicht mehr arbeiten. Und ich versuche das immer ein bisschen zu relativieren und sage, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf, weil jeder Weiterentwicklungsschritt, auch die Industrialisierung 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, hat am Ende mehr Arbeitsplätze übrig gelassen als vorher. Natürlich andere, es ist Veränderung drin. Aber ich versuche halt so eine Sachen, auch wie jetzt KI, was natürlich auch in unserer Branche, wenn es ums Thema Texten geht, irgendwie ein Riesenthema ist, ChatGPT 4.0 und Co., das immer so zu begreifen, dass es Tools sind, die mir assistieren. Also die KI ist immer der Assistent, der Experte, die Expertin, bleibt der Mensch. Und wenn wir das entsprechend einsetzen, dann kann uns das sehr wohl dabei helfen, effektiver zu arbeiten. Aber auch da müssen wir ganz doll aufpassen. Weil menscheln bedeutet ja auch, sich als Mensch zu fühlen, mit anderen Menschen zu interagieren. Und wenn ich den ganzen Tag, jeden Tag 8 Stunden nur noch hochtrabende Entscheidungen habe und ich sag mal, die Zu-Fuß-Arbeit, die KI oder die Maschine macht, dann bin ich irgendwann ausgebrannt. Das ist auch da. Also man muss halt gucken, die frei gewordene Zeit für meine Mitarbeitenden, wie setze ich die ein? Gebe ich denen die Chance, anstatt jetzt stupide Akten abzuheften oder Sachen am Kopierer zu machen, dann lieber mal gemeinsam Kaffee zu trinken, oder baller ich die mit hochtrabenden Aufgaben voll, bis die nicht mehr können? Das ist also auch wieder eine Sache, da sind wir Menschen gefragt zu gucken, wo ist da genau der richtige Weg hin. Aber Natürlich ist es so, dass man eben zusehen muss, dass der Mensch im Fokus bleibt, weil gerade auch in der Kommunikationsbranche, glaube ich, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn die Menschen da draußen, und damit meine ich in erster Linie die Journalistinnen und Journalisten und dann ihre Lesenden oder Hörenden oder Zuschauenden, verstehen, dass auch hinter jedem Unternehmen erstmal Menschen stehen, die eine gewisse Intention haben. Und bei unseren Kunden ist ja das Gute, die wollen auch alle wirklich was Gutes. Insofern ist es total schön, das auch mal zu erzählen, diese Geschichte.
Ich glaube, das war auch so ein Punkt, den uns die Pandemie zwangsläufig so ein bisschen gelehrt hat, dass wir konnten uns alle nicht mehr treffen. Journalisten waren nicht mehr in den Pressekonferenzen. Alles lief nur noch digital. Und ich glaube, die große Erleichterung, als man sich dann plötzlich wieder treffen durfte, die hat uns allen sehr gut getan, würde ich sagen.
Absolut. Wobei sich das natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen relativiert und auch was so neues Arbeiten, dezentrales Arbeiten angeht, ja ganz viel wieder zurückgedreht wird. Ne? Teilweise, wie ich finde, zu weit. Also ich habe für mein kleines Team mit dem Beginn des ersten Lockdowns die Devise ausgerufen, ich will niemanden mehr von euch im Büro sehen, der keinen Bock hat, im Büro zu sein. Ihr macht eure Arbeit, ich vertraue euch. Das ist halt bei so einem kleinen Team super möglich und ich muss sagen, ich habe ein grandioses Team. Wir haben uns einfach alle gesucht und gefunden. Und seitdem ist es so, dass das Team selber gesagt hat, ey komm, lass uns mindestens einen Office-Tag die Woche machen, dass wir uns alle mal sehen. Ne? Übermorgen steht ein Team-Tag im Escape Room an, einfach weil die Leute Bock haben, miteinander Dinge und auch in ihrer Freizeit zu machen, was ich großartig finde. Aber ich weiß, ich werde nie wieder jemand schlecht gelaunt im Büro erleben müssen, der, keine Ahnung, Bauchschmerzen hat, schlecht geschlafen hat, einen Bad Hair Day hat oder vielleicht auch sich mit 38,4 Fieber noch zur Arbeit schleppt und sagt, nee, das geht noch und dann das ganze Team verseucht. Ne? Und insofern glaube ich, dass wir in der Pandemie viel gelernt haben, wie es geht und auch wie es gehen kann, aber die Wahrheit eben wie immer irgendwo in der Mitte liegt. Was wir gelernt haben, ist zum Beispiel vor der Pandemie mal einen Journalisten anzurufen, einfach ohne vorher einen Termin gemacht zu haben. Das war ja schon fast Stalking und Belästigung. Aber seitdem habe ich das Gefühl, die freuen sich sehr, wenn die mal mit Menschen zu tun haben, die ihnen mal ein Thema pitchen und mal mit denen reden. Also da hat sich, glaube ich, auch ganz viel getan, weil auch die Journalisten, das kenne ich ja auch, ne? Also die Redaktionen irgendwie, die Radioredaktionen sind leer. Ne? Da sitzen zwei Hanseln und der Rest sitzt im Homeoffice. Es war während der Pandemie noch so, dass die Teams auch richtig getrennt wurden, damit man eben eine Sendesicherheit gewährleisten konnte. Die sind da alle vom Monitor vereinsamt und haben sich sehr gefreut, wenn sie dann mal mit Menschen reden durften. Ne? So ging es uns ja allen.
Ja, das unterschreibe ich absolut. Welche digitalen Geschäftsmodelle sind es denn dann, die künftig deiner Meinung nach für Unternehmen relevant werden?
Boah, das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage. Also ich glaube, dass Tools wie zum Beispiel KI wirklich sehr, sehr viel verändern werden. Und ich glaube, es werden sehr, sehr viele Jobs sich stark verändern oder erstmal auch wegfallen, weil eben viel automatisiert gemacht werden kann. Das Gute ist aber, wenn Unternehmen das richtig drehen, haben sie dadurch die Chance, in dem, was sie tun, besser zu werden oder sich breiter aufzustellen, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Also wenn ich eben nicht zwei Drittel meines Teams darauf verwenden muss, zum Beispiel eine dreidimensionale Welt für ein Computerspiel zu rendern oder für einen neuen Kinofilm, sondern das easy peasy im Hintergrund von der KI gemacht wird und ich nur noch die Parameter festlege, wie ich es gerne noch ein bisschen besser oder anders hätte, dann habe ich freie Man- und Woman-Power. Und ich kann jetzt natürlich hergehen und sagen, ja, die spare ich mir, dann spare ich Geld und dann macht das Unternehmen im Zweifelsfall mehr Gewinn. Aber das ist, glaube ich, zu kurzsichtig gedacht. Die Frage ist eher, wie kann ich die Leute einsetzen, dann kreativ entweder neue Geschäftsfelder zu entwickeln oder in dem, was man tut, noch besser zu werden. Weil ich glaube, am Ende macht immer der Mensch die ausschlaggebende Entscheidung. Also ich weiß nicht, ihr habt ja bestimmt auch mit Texten und so ausprobiert und da kommen echt tolle Ergebnisse raus. Aber wenn am Ende nicht nochmal ein Mensch drüber geht, dann ist es halt ein KI-generierter Text und das wird man am Ende auch immer merken. Und da fehlt halt einfach ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, Seele. Mal abgesehen davon, dass wenn man jetzt ChatGPT und Co. einsetzt, um Pressemitteilungen zu schreiben oder auch journalistische Artikel, man ja aufpassen muss wie ein Schießhund, ne? Weil das Ding lügt, also es halluziniert, was ja toll ist, ne? Dass es eine Maschine kann. Aber ist echt ärgerlich, wenn da auf einmal Infos drinstehen, die so überhaupt nicht stimmen. Ne? Also das ist krass. Ich stand vor ein paar Monaten mal bei einer digitalen Veranstaltung mit Ranga Yogeshwar auf der Bühne und der hat einfach mal ChatGPT gefragt, welche Bücher er denn selber geschrieben hat. Und da hat ChatGPT 4 Titel ausgespuckt mit Inhaltsangaben. Die ersten 2 hat er wirklich geschrieben, das stimmte so. Und die zweiten 2, die hat nicht geschrieben, die gibt's auch gar nicht. Aber Ranga sagte, die müsste ich aber schreiben. Das passt genau zu dem, was ich mache. Und die Inhaltsangabe, super Hinweis. Ne? Also ich meine, da müssen wir einfach aufpassen. Und das ist ja eben der Punkt. Wir verändern uns ja. Also das Gefühl von unserer Wahrheit oder ist ja ein ganz anderes. Bisher ist ja Wahrheit faktenbasiert, ne? Das stimmt, das ist so. Und zukünftig wird es viel mehr wahrscheinlichkeits-, also evidenzbasiert sein, weil ja, könnte sein oder ist am wahrscheinlichsten, dass es so ist. Wir werden es irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können. Und das wird natürlich auch Einfluss auf alle Art von Geschäfte und von Firmen haben. Natürlich gerade auch in der Kommunikationsbranche, ne? Also, ich sag mal, wahrscheinlich wird sich das rauskristallisieren, dass man irgendwann mit menschgemachte oder menschgeschriebene Texte und Geschichten irgendwann wieder ein USP hat, den die Unternehmen, die einen beschäftigen, geil finden, weil alle anderen nur noch es automatisiert zusammenrödeln lassen. Mal abwarten.
Ja, könntest du recht haben. Ich habe tatsächlich mit ChatGPT auch so ein bisschen rumprobiert. Benutze es aktuell wirklich, um mir längere Texte zusammenfassen zu lassen. Lieber was Kürzeres dann mal lesen.
Ja, oder auch Einteilungen, ne, für irgendwelche längeren Sachen, wo man sagt, wie könnte man es gut gliedern. Man kann ja auch da schön so ein bisschen, es ist ja so, als würde man mit einem Zweiten, der jetzt gut halt eben einfach kein Mensch ist, aber man kann ja den Ball hin und her spielen und sagen, wie macht man das so besser, wie wäre es, wenn man so, was würdest du da machen? Also so, man geht quasi in Dialog mit der Maschine, was ich auch hochspannend finde, aber am Ende entscheidet man immer noch selber. Ne?
Sven, lass uns doch zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal so ein bisschen das Big Picture aufmachen. Wie sollte denn die Digitalpolitik von morgen aussehen, damit wirklich alle mitgenommen werden?
Oha, das ist super spannend. Also wir haben ein großes Problem, dass wir in erster Linie erstmal gar nicht die digitale Infrastruktur in Deutschland haben, die wir wirklich brauchen. Das heißt also, wir brauchen überall erstmal stabile Netze, damit wirklich auch jeder mitgenommen werden kann, weil es hilft ja nichts, wenn ich jemanden dafür interessiere, er aber in einem weißen Fleck in Brandenburg wohnt oder so und einfach erstmal schon mal gar keine Möglichkeit hat, teilzunehmen. Um die Bevölkerung mitzunehmen, da muss ganz viel passieren. Und da sehe ich aber auch uns, die mit der Kommunikation und im Journalismus arbeiten, ganz weit vorne, weil wir haben grundsätzlich, und da sind wir, glaube ich, wir Deutschen immer so ein bisschen so, wir sehen immer erst die Risiken, lassen uns von denen viel Angst machen, bevor wir gucken, okay, welche Chancen hat denn das Ganze? Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Kann man jetzt sagen, gut, so sind wir. Dafür sind Produkte, die dann aus Deutschland kommen, am Ende auch super safe. Dafür kommen sie aber spät. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir da nicht abgehängt werden. Einerseits haben wir einen super guten Datenschutz. Und ich meine, wir haben alle gekotzt und geflucht, als es hier ist, die DSGVO kommt, die Datenschutzgrundverordnung. Mittlerweile ist es ein Exportschlager. Das heißt also, die ganze Welt macht es der EU und eigentlich damit Deutschland, weil wir hatten ja den stärksten Datenschutz, irgendwie nach. Und es geht ja irgendwie doch. Problem ist nur, Staaten, die es nicht machen, die haben natürlich gerade, wenn es um KI und Entwicklung von KI geht, einen Riesenvorteil, die können viel freier mit Daten agieren und eine gute KI braucht gute Trainingsdaten. Ohne die funktioniert es nicht. Das heißt, da muss einfach nachgeschärft und nachgeschliffen werden. Und ich glaube einfach, die Themen, die wir da haben, die sind so vielfältig, komplex und tiefschichtig, die kann jetzt nicht jeder Mensch, auch wenn er noch so hoch im politischen Amt ist, durchsteigen und verstehen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass da wieder mehr miteinander geredet wird, dass wir aufeinander hören. Also wir, die Journalisten oder die Kommunikatoren an einer Stelle, aber die Industrie und die Forscher an der anderen Stelle und die regulierende Instanz, also die Politik an dritter Stelle, damit wir eben wirklich sagen können, wir nehmen auch Tante Trude und Onkel Ernst mit in eine digitalere Welt. Sonst passiert das, was eben während der Pandemie passiert ist, habe ich selber miterlebt. Da steht eine verzweifelte ältere Frau, die sagt, ich wollte mir einen Impftermin holen, ich kann das nur mit meinem Smartphone. Wie geht denn das, Herr Oswald? Sie machen doch im Fernsehen immer so, erklären Sie doch mal. Ne, so. Also da, es ist einfach wirklich eine Querschnittsaufgabe durch alle Bereiche und die ist aber super wichtig. Aber es beginnt eben alles auch mit der Bildung. Ne? So, das ist eben, wir müssen da sehen, dass die Menschen fit gemacht werden, um selber digitale Entscheidungen treffen zu können, gerade wenn die Gefahr steigt, dass es sonst eine Maschine tut, nämlich eine KI. Also da ist Wissen einfach Macht. Insofern haben wir da echt viel zu tun und auch noch viel nachzuholen, aber ich glaube, das kann funktionieren, wenn alle wirklich am gleichen Strang ziehen.
Ja, wichtiges Thema Medienkompetenz. Ne? Schon die Kleinsten fit zu machen im Umgang mit den Medien,
ja,
mit sozialen Netzwerken. Welche Gefahren lauern da vielleicht auch? Welche Daten sollte ich da jetzt vielleicht nicht von mir preisgeben? Welche Fotos sollte ich vielleicht nicht hochladen?
Genau.
Solche Dinge, ne?
Und alleine auch dieses Gedaddel am Handy. Ich sehe es ja bei meinen Kindern selber immer irgendwie auch da als Erwachsener drauf zu gucken. Ah, was spielen die, ne? Alleine die spielen Kind, das ist für, spielen Spiel, das ist für Kinder ab 8. Und dann wird da aber eine Werbung von irgendeinem Kriegsspiel ab 16 oder 18 gezeigt, ne? Das sind so Sachen, da darf man die auch nicht alleine lassen, weil dann haben die Albträume und sind sehr schnell da, dass sie irgendwelche Spiele spielen, die sie für ihre Seele, sage ich jetzt mal, für ihre zarten Kinderseelchen noch nicht gemacht sind, ne? Und das ist halt, da brauchen wir Eltern aber die Kompetenz und auch die Zeit, das zu tun. Ne? Weil wenn wir es selber nicht verstehen, wie sollen wir denn unseren Kindern helfen? Ne? Also da ist, da ist ganz viel noch nachzuholen und zu tun, aber da müssen wir einfach loslegen und rangehen.
Also ich lese jetzt mal raus, du würdest plädieren für keine Angst vor der Technik, ausprobieren, dabei bleiben.
Ja, und aber auch sich die Zeit nehmen und nicht sagen, das interessiert mich alles nicht. Das ist einfach die Welt, wie sie heutzutage geht. Und nur wenn ich es verstehe, kann ich sinnvoll nutzen und kann auch die Gefahren, also die echten Gefahren, erkennen und umschiffen. Aber nicht grundsätzlich immer alles verteufeln, was neu ist. Weil unter uns, ey, ohne die Digitalisierung wären wir in der Pandemie richtig in den Hintern gekniffen gewesen. So ging es noch irgendwie weiter und so hat man auch mit seinen Freunden, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, also wir haben uns teilweise im Teams-Chat oder so getroffen und dann Gin Tonic getrunken und gequatscht. Und das hat so ein bisschen die menschliche Komponente hochgehalten, die sonst komplett weg gewesen wäre. Ne?
Ja, wir haben Weihnachtsfeiern so gemacht und wir hatten tatsächlich viele, viele Videotelefonate mit den Großeltern, die man ja auch eine Zeit lang nicht besuchen sollte. Ne? Meine schönste Geschichte aus der Pandemie tatsächlich ist, dass die Uroma meines Sohnes, die jetzt 90 ist, seit der Pandemie ein Smartphone besitzt und es bedienen kann.
Cool. Na, dann hat es doch auf jeden Fall Sinn gemacht. Das ist doch klasse. Ne? Das ist die ältere Generation abgeholt und mitgenommen.
Genau. Sie wollte einfach am Ball bleiben. Sie wollte wissen, was los ist bei uns. Und sie wusste, es geht nur so. Also hat sie sich da reingefuchst. 90 Jahre hin oder her.
Genau. Und dann einfach noch gemeinsam eine Family Cloud aufgebaut. Dann sieht sie auch immer die aktuellen Fotos der Kids. Und dann ist sowieso alles super.
Ganz genau. Sven, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich freue mich, dass du uns so
viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch nicht zugequatscht, aber so ist es halt.
Nicht.
Weißt du, tipp den Radiomann an, sag ihm keine Zielzeit, dann redet er erstmal.
Finde ich gut. Ich höre dich ja tatsächlich gerne. Nicht nur sonntags, sondern auch sonst. Von daher für mich alles gut und ich schätze für unsere HörerInnen auch.
Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank für euer Interesse und ja, lasst uns gucken, dass wir gemeinsam in einer noch digitaleren Welt die Menschen weiter im Fokus behalten und weiter Gutes tun können. Fänd ich klasse. Ich meine, jeder hat ja die Möglichkeit dazu.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.